Unternehmen sind von Software abhängig, oft ohne über den Ausfall nachzudenken. Eine Insolvenz kann diese scheinbare Sicherheit erschüttern und zeigt, wie verwundbar digitale Abhängigkeiten wirklich sind.
Lizenzlage. Der Podcast rund um die Themen Lizenzen verstehen, beschaffen und managen. Weil auch Softwarelizenzen ihre Bühne brauchen.
Herzlich willkommen in der Lizenzlage. Ich bin Holger Hoheisel. Die Tage war ich auf einer Veranstaltung gewesen und da kam direkt ein Bekannter auf mich zu und sagte ganz aufgeregt: Hey Holger, hast du schon gehört? Der Softwarehersteller Native Instruments aus Berlin hat Insolvenz angemeldet und ich habe einige Abonnements und vor allem ganz viel mit der Software erstellten Content. Was passiert denn jetzt damit? Und damit hatten wir natürlich Gesprächsstoff für den halben Abend gehabt und haben uns überlegt, das könnte natürlich auch ein interessantes Thema für die Hörerschaft der Lizenzlage sein. Deswegen widmen wir uns heute dem Thema Folgen einer Insolvenz von einem Softwarehersteller. Und mit wem könnte man dieses Thema besser besprechen als mit einem Fachanwalt für Insolvenzrecht? Und deswegen freut es mich sehr, dass ich mit Michael Lojowski solch einen Fachexperten für die heutige Lizenzlage gewinnen konnte. Michael ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Brinkmann und Partner aus Marburg. Herzlich willkommen, Michael. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, Holger. Vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gespannt.
Michael, kann man das so beschreiben, dass die ganze Kanzlei so ihren Schwerpunkt auf dem Thema Insolvenzrecht und Insolvenzverwaltung hat, also dass ihr dort eine ganze Menge Fachexpertise im Haus habt?
Ja, das trifft zu, definitiv. Und wenn du sagst, Brinkmann und Partner aus Marburg, dann wir sind in Marburg eine sehr kleine Dependance von Brinkmann und Partner. Brinkmann und Partner ist sehr groß. Wir sind 300 Mitarbeiter bundesweit. Und sind auch bundesweit vertreten an den meisten Insolvenzgerichten in Deutschland. Ich verantworte hier den Bereich Mittelhessen mit meinen Mitarbeitern und wir sind eng an Frankfurt angelehnt. Wir haben so ein paar Schwerpunktkanzleien in Deutschland und wir machen ausschließlich Insolvenzrecht. Also insolvenznahe Beratung auch, Insolvenz in Eigenverwaltung, in Regelverwaltung mit allen Facetten und auch noch ein bisschen Beratung, aber im Wesentlichen eigentlich die Insolvenzverwaltung. Das ist unser Steckenpferd, da sind wir groß drin, denke ich.
Ja, ist im Moment wahrscheinlich viel zu tun, weil was man so liest, steigt ja gerade die Zahl der Insolvenzen, was ja kein wirklich schönes Thema ist.
Ja, das stimmt. Das nehmen wir natürlich auch wahr. Das hat sich im letzten Jahr massiv, hat der Markt massiv angezogen. Es sind immer mehr Firmen in die Schieflage geraten. Das merken wir sowohl in der Beratung als auch in der Verwaltung. Ja, es sind so ein bisschen die Corona-Nachläufer, kann man sagen. Der Markt bereinigt sich jetzt wieder so ein bisschen. Wir hatten ja jahrelang, obwohl man es so vielleicht gar nicht glauben würde, in der Corona-Zeit weniger zu tun. Es gab immer weniger Verfahren, es war sehr viel Geld im Markt. Und jetzt bereinigt sich das so nach und nach. Wir sind aber, auch wenn das in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht gar nicht so rüberkommt, wir sind aber immer noch nicht auf dem Niveau von 2019. Da waren die Insolvenzzahlen noch höher, als sie heute sind. Von daher gehen wir eigentlich davon aus, dass sich das auch noch eine Weile so fortsetzen wird mit der ansteigenden Tendenz.
Ja, und wenn die Zahl der Insolvenzen steigt, steigt auch damit die Wahrscheinlichkeit, dass es auch einen Softwarehersteller mal erwischt, wie es jetzt mit Native Instruments ja der Fall ist. Was bedeutet das denn grundsätzlich für Kunden, wenn solch ein Softwarehersteller Insolvenz anmeldet?
Das ist ganz unterschiedlich. Der Kunde merkt es ja möglicherweise zunächst gar nicht mal. Der hat sein Abonnement oder seine Software-Lizenznutzungsvereinbarung und nutzt das weiter, hat seinen Teil der vertraglichen Seite erfüllt, hat vielleicht die Abo-Gebühren bezahlt und all sowas und nutzt die Lizenz. Schwierig wird es ja dann, wenn es um Software-Updates geht oder um Programmpflege geht oder um Probleme mit dem Programm geht, dann wird man sehen, ne? Das ist halt ganz unterschiedlich, wie der jeweilige Insolvenzverwalter oder vorläufige Insolvenzverwalter das Unternehmen vorfindet. Wenn er keine Möglichkeit sieht, das Unternehmen fortzuführen und eigentlich jeden Tag dadurch, wir nennen das immer Masse, verbrennt. Also wenn er praktisch mehr Geld ausgeben muss, um das Unternehmen aufrechtzuerhalten, als er einnimmt, ja, dann wird er den Geschäftsbetrieb schnell stilllegen. Und das, ja, das kommt eben darauf an, was für eine Lizenz man dann erworben hat am Ende des Tages. Ne? Wenn wir hier dieses Software-as-a-Service-Möglichkeiten haben oder diese Cloud-Lösungen haben, dann führt so eine Unternehmensstilllegung natürlich auch unmittelbar dazu, dass solche Server abgestellt werden. Und da sind Insolvenzverwalter mitunter dann auch rigoros, ja, und das müssen sie auch zum Schutz der Gläubiger. Das ist ja unsere größte Direktive, Paragraph 1 der Insolvenzordnung sagt, wir müssen die bestmögliche Gläubigerbefriedigung erreichen. Und wenn das dazu führt, dass wir solche Maßnahmen ergreifen müssen, ja, dann passiert das schnell. Wenn das aber jetzt ich kenne Native Instruments jetzt nicht persönlich, ich kenne den Insolvenzverwalter, der da tätig ist, aber kenne jetzt das Konzept von denen nicht. Aber wenn es das übliche Konzept wäre, dass ich ein Software-Abo gebucht habe und diese Lizenz für eine gewisse Zeit nutzen darf, dann führt die Insolvenzeröffnung oder die Anordnung des vorläufigen Verfahrens zunächst nicht automatisch dazu, dass ich die Software nicht mehr nutzen kann. Das geht erstmal weiter.
Ja, also du hast gleich irgendwie den krassesten Fall beschrieben. Ich habe eine SaaS-Lösung und die Server werden abgestellt. Dann habe ich natürlich als User verloren. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass die Server weiterlaufen. Ich habe jetzt ein normales Abonnement, aber das läuft aus. Wenn ich jetzt Glück habe, habe ich vielleicht gerade verlängert und das läuft noch ein Jahr. Wenn ich Pech habe, müsste ich es vielleicht jetzt direkt verlängern. Kann ich das denn überhaupt dann noch oder verliere ich dann auch die Zugriffsrechte auf diese Software?
Wenn du die Software verlängerst, dann müsstest du diesen Vertrag ja mit dem Insolvenzverwalter oder im Vorfeld der Insolvenz, 3 Monate vorher ist ja regelmäßig das vorläufige Insolvenzverfahren, müsste man das ja mit dem Beteiligten dann diese Verlängerung ausmachen. Also insofern würdest du, das ist durchaus möglich, ne, und in den meisten Fällen sicherlich auch geboten, dass eine Software weiter am Markt bleibt und weiter vermarktet wird. Schließlich führt das ja zu den Einnahmen auf der Insolvenzmassenseite. Insofern spricht jetzt erstmal nichts prinzipiell dagegen. Ne? Ist halt nur die Frage, ob auf der anderen Seite die Leistung weiter erbracht werden kann. Und das wird sich immer erst im Laufe eines solchen Verfahrens herausstellen. Ja, ob der Insolvenzverwalter in der Lage ist, die Software weiter anzubieten, ob er, wie das häufig passiert, ein Verfahren im Wege der übertragenen Sanierung vielleicht jemanden findet, der den Geschäftsbetrieb erwirbt, wozu denn natürlich auch hier diese Softwareentwicklung gehört, wozu auch dann vielleicht die Übertragung der Mitarbeiter gehört, damit das Know-how weitergegeben wird und damit der Service weiter angeboten werden kann.
Lösen wir uns mal gedanklich von Native Instruments. Das haben wir eigentlich nur zum Anlass genommen. Es gibt ja verschiedene Arten von Softwaren. Nehmen wir mal jetzt erstmal die Software im Client-Bereich, wo ich am Ende ja auch eine ganze Menge Arbeitsergebnisse habe, eine ganze Menge Dateien, die vielleicht nur mit dem Format der Software nutzbar sind oder mit die Formate erstellt haben, die nur mit dieser Software nutzbar sind. Jetzt wird der Hersteller nicht mehr weitergeführt. Insolvenzverwalter sagt, nee, geht nicht mehr, wir schalten alles ab. Habe ich denn irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten, damit ich zukünftig auch diese Dateien noch nutzen kann? Also habe ich irgendwie Recht, keine Ahnung, auf den Quellcode, um selbst was zu machen? Oder wie gehe ich damit um? Oder ist alles verloren, was ich erstellt habe?
Naja, das ist auch so einfach tatsächlich nicht zu sagen. Ne? Wir haben in Deutschland ja keine besondere Regelung, wie mit Softwarelizenzen umzugehen ist im Falle der Insolvenz. Da haben wir zum Beispiel bei anderen Dauerschuldverhältnissen, nennen wir es bei anderen Dauerschuldverhältnissen wie Miete, Pacht und so weiter, haben wir besondere Regelungen, die sagen, Mietverhältnisse gelten zum Beispiel für die Insolvenz fort. Ja, und da muss der Insolvenzverwalter erstmal Maßnahmen ergreifen, um das zu verhindern. Sowas wurde auch mal diskutiert und wird auch regelmäßig noch diskutiert in Deutschland. Aber der Gesetzgeber kennt die Problematik und es wird im Moment nichts dagegen unternommen. Und das heißt nun mal eben dann, dass wir ein Wahlrecht haben als Insolvenzverwalter. Wir haben das Wahlrecht, ob wir einen Geschäftsbetrieb, einen Vertrag, ein besonderes Vertragsverhältnis fortführen oder eben nicht. Und dieses Wahlrecht führt dazu, dass es mitunter auch, dass wir die Software in dem Fall nicht mehr oder die Basis nicht mehr zur Verfügung stellen können. Was aber nicht bedeutet, dass Arbeitsergebnisse, die damit erzielt werden, nicht mehr genutzt werden dürfen. Natürlich, alles, was ich mit einer Software erstellt habe, wo die Software praktisch das Werkzeug ist, das darf ich nutzen. Ja, wenn es aber darum geht, dass ich den Quellcode brauche oder dass ich die Software permanent brauche, um meine Ergebnisse präsentieren zu können, dann ist das problematisch.
Ja, und das ist im Zweifel noch der harmlosere Fall. Gilt das denn auch, wenn ich zum Beispiel Software habe, die ich für den Infrastrukturbetrieb brauche, also zum Beispiel Server-Software, wo dann im Zweifel mein virtuelles Rechenzentrum stillgelegt wird? Gelten da die gleichen Regeln?
Da gelten die gleichen Regeln. Das kann mitunter ganz gravierende Auswirkungen haben. Ja, der Insolvenzverwalter ist gehalten, die Masse zusammenzuhalten. Der wird versuchen, dafür Lösungen zu finden und die auch dann den Usern anzubieten und den Usern eine Möglichkeit zu geben, das fortzuführen. Aber das wird er sich natürlich bezahlen lassen. Ja, es gibt keinen Anspruch eines Users auf Herausgabe eines Quellcodes gegenüber dem Insolvenzverwalter oder der Insolvenzschuldnerin dann im Einzelfall. Ja, da gibt es wenig Hebel. Sowas müsste man allenfalls vielleicht im Vorfeld regeln beim Abschluss der Software, wenn ich Alleinnutzer bin zum Beispiel, ne? wenn ich eine ausschließliche Lizenz erworben habe, die nur für mich, für meinen Zweck gebaut wurde, dann habe ich ein Aussonderungsrecht, dann ist es mein Eigentum, dann darf ich das herausfordern oder kann es herausverlangen. Und dann hat das eine besondere Qualität. Aber bei diesen Standardlizenzen, die ich benötige, was ja in vielen Unternehmen auch in ERP-Systemen benötigt wird und so weiter, da kann ich zwar die Ergebnisse rausziehen, wenn ich für die Unternehmensfortführung meine Zahlen benötige und all diese Dinge, aber einen Anspruch auf Übertragung der Software habe ich nicht.
Wenn wir jetzt mal von deutschen Herstellern ausgehen, gibt es denn hier auch so eine Mechanik, wie es das bei der Finanzkrise gab, wo dann gesagt wird, ja, das ist jetzt doch Systemrelevanz, das heißt, dass ein Hersteller hat eine gewisse Größe, also wird er mit öffentlichen Geldern am Leben erhalten. Kannst du dir sowas auch bei Software vorstellen oder ist das gar nicht so im Fokus der politischen Entscheider, dass die das gar nicht erkennen, eine Tragweite von so einem Hersteller?
Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, je nach Tragweite eben, dass es da auch Unterstützungsmaßnahmen gibt. Das gab es bei der Finanzkrise, das gab es bei Condor, das gab es bei allen möglichen Insolvenzen, wo der Staat unterstützend eingreift. Das ist sicherlich nicht ausgeschlossen, aber das hängt ein bisschen von der Größe des Anbieters ab. Das hängt von den wirtschaftlichen Folgen bei den Usern ab, von dem Druck aus dem Userkreis ab. Das ist erstmal nicht selbstverständlich ist. Da müsste der Staat aktiv werden. Ja, da besteht keine Berechtigung, dass der Staat das oder eine Berechtigung des Users, dass der Staat da tätig wird. Aber natürlich, wenn das große wirtschaftliche Folgen hat, dann stößt das vielleicht auch auf Interesse, ne? Und dann wird der Staat da vielleicht auch tätig werden und dann gibt es da vielleicht Unterstützung.
An dieser Stelle machen wir einen kurzen Werbebreak. Wer die Resilienz seiner Softwarelandschaft stärken und Abhängigkeiten aktiv managen möchte, kann mit dem Service der CCP GmbH zur permanenten Risikobewertung eingesetzter Software frühzeitig Risiken erkennen. Meldet euch einfach bei uns.
Jetzt gibt es ja vielleicht eine kleine Hoffnung. Es gibt ja auch Software, die unterliegt einem Mietvertrag, einem Abonnement, also einer sogenannten Subscription, ist aber lokal installiert. Manchmal gibt es ja auch Hybridmodelle. Es wird als SaaS-Lösung oder in der Cloud angeboten und parallel oder nur kann ich es im eigenen Rechenzentrum installieren. Jetzt habe ich die Software bei mir installiert und habe aber einen Mietvertrag, der ausläuft und der Hersteller wird nicht weitergeführt. Darf ich dann trotzdem die Software, die bei mir gespeichert ist, weiterhin nutzen oder muss ich die löschen?
Also das hängt von dem Vertrag ab, der dem zugrunde liegt. Ein Mietvertrag sagt, mir wird etwas zur Nutzung auf Zeit überlassen. Ja, und genauso ist es hier dann auch bei der Lizenz. Mir wird die Lizenz und die Softwarenutzung auf Zeit überlassen. Wenn jetzt der Mietvertrag ausläuft und ich nutze es trotzdem weiter, ja, dann mache ich mich schadenersatzpflichtig. Ja, und das kann hier ganz genauso der Fall sein. Das wird man abwägen müssen. Ne? Es gibt da vielleicht auch Korrektive in der Zivilrechtsprechung. Das kann man nur an 242 BGB denken, dass man sagt, hier ist etwas, verstößt gegen Treu und Glauben. Ich muss diese Software weiter nutzen. Das sind alles, da gibt es verschiedene Denkansätze, wie man das lösen kann. Höchstrichterlich entschieden ist davon noch nichts. Das bedeutet erstmal, wenn der Mietvertrag ausläuft, ja, dann darf ich die Software auch nicht weiter nutzen.
Das sind also erstmal keine rosigen Aussichten für die nutzenden Unternehmen. Jetzt hast du die ganze Zeit vermutlich das deutsche Insolvenzrecht im Hinterkopf gehabt. Jetzt gibt es ja doch einige deutsche Softwarehersteller, aber die Musik spielt ja doch eher im Ausland. Kannst du denn auch was sagen dazu, wenn zum Beispiel ein amerikanische Hersteller Insolvenz anmeldet, gelten denn dort die gleichen Regelungen oder habe ich dort vielleicht als User, als Nutzen des Unternehmens ein bisschen mehr Möglichkeiten?
Tatsächlich bin ich international nicht so gut orientiert, aber im Vorgriff auf unsere Besprechung heute habe ich mich natürlich auch mal ein bisschen informiert und nachgesehen. Es ist tatsächlich so, es stellt sich immer die Frage, inwiefern sind solche Lizenzen insolvenzfest? Das hatte ich eingangs mal gesagt, da gibt es Regelungen, wo der Insolvenzverwalter dieses Wahlrecht nicht hat nach 103 INSO, sondern wie beim Mietvertrag darüber die Entscheidung entzogen ist. Und sowas Ähnliches wurde ja für Deutschland auch diskutiert, dass man hier eine Insolvenzfestigkeit reinbringt. Das wollte der Gesetzgeber bislang nicht. Das ist alles hoch umstritten. Aber es gibt sowas in den USA und in Japan. Da sind die schon einen Schritt weiter und da gibt es schon diese Insolvenzfestigkeit. Wie weit die tatsächlich geht, wie sicher das alles ist, ist natürlich schwierig zu sagen. Und wie ein deutscher User das für sich zunutze machen kann, ja, das müsste man dann tatsächlich im Einzelfall mal prüfen. Aber offenbar sind die in den USA und Japan, was diese Insolvenzfestigkeit der Lizenzen angeht, ein ganzes Stück weiter als wir hier in Deutschland.
Zumindest gewinne ich dann als nutzendes Unternehmen Zeit, mich um Alternativen zu kümmern, um dann vielleicht auch Konvertierungen oder alternative Software dann zu nutzen und die Sachen darauf zu portieren.
Genau, so würde ich das auch sehen. Diese Zeit, die kann man auch in Deutschland gewinnen. Ja? Also es kommt ja immer ein bisschen drauf an, auf die Größe und auf die Bedeutung des Softwareherstellers. Aber hier müsste man eben auch mal eben prüfen, wer ist denn hier tätig? Was gibt es aus dem Hause des Insolvenzverwalters für Nachrichten? Gibt es Möglichkeiten, die Softwarenutzung zu verlängern? Gibt es hier vielleicht tatsächlich auch eine Lösung für das Unternehmen. Das ist ja für die Mitarbeiter und für alle Beteiligten auch immer die Frage, wie geht's denn hier weiter? Und der Insolvenzverwalter, der guckt danach, was kann ich denn machen und wie kann ich denn eine Liquidation des Unternehmens, eine Stilllegung des Geschäftsbetriebs vermeiden und trotzdem ein gutes Ergebnis für die Gläubiger erzielen? Und da ist immer die Frage, gibt es jemanden, dem man die Software übertragen kann? Gibt es jemanden, der die Software bereit ist zu kaufen und sie dann weiterzuentwickeln, die Mitarbeiter vielleicht zu übernehmen? Und dann haben wir den sogenannten Sukzessionsschutz in Deutschland und der sagt, wenn jemand das übernimmt, ja, dann muss er auch die Verträge übernehmen, die dem zugrunde liegen. Also jetzt am Beispiel von Native Instruments könnte man sagen, wenn sich ein Käufer findet, der diese Software fortführt, dann wird dieser Käufer auch die Abos übernehmen müssen, die bisher am Markt sind.
Wie entscheidet ihr als Insolvenzverwalter denn, ob ein Hersteller bedeutend ist oder nicht? Es kann ja vielleicht vom Gesamtumsatz her gar nicht so bedeutend sein, aber für etliche, vielleicht wenige nutzende Unternehmen sehr von Bedeutung sein. Gibt es denn da irgendwie Kriterien, an denen ihr euch orientiert?
Ja, das ist tatsächlich, es gibt keine konkreten Kriterien außer die rein wirtschaftlichen, dass wir uns ein Unternehmen ansehen und eine Vergleichsrechnung machen. Verbrennen wir Masse durch eine Fortführung des Geschäftsbetriebs, also geben wir mehr Geld aus, als wir einnehmen, oder können wir den Geschäftsbetrieb auf Zeit fortführen? Dafür haben wir ja ein paar unterstützende Instrumente wie die Insolvenzgeldvorfinanzierung und so weiter in Deutschland. Also da gibt es ja verschiedene Wege, die es dem Insolvenzverwalter leicht machen, das Ganze für eine gewisse Zeit sich anzuschauen und das fortzuführen. Und ansonsten ist es aber so, das machen wir viel in Automotive-Verfahren. Da nennt sich das dann Fortführungsvereinbarung. Und wenn wir zum Beispiel, ich hatte im letzten Jahr einen Magnesium-Druckgusshersteller, der war für die Automobilindustrie systemrelevant. Wenn der seine Teile nicht mehr produziert hätte, hätten die Bänder von verschiedenen Automobilherstellern stillgestanden. Auch wenn es immer nur kleine Rädchen sind im Getriebe, führen die doch dazu, dass es stillsteht. Ja, und da muss man mit den Beteiligten, mit den Käufern dieser Teile sprechen und sagen, wir können hier noch für eine Weile fortführen, wir verursachen aber Defizite im Unternehmen. Ja, wir verursachen Verluste. Und wie können wir die vermeiden? Das in dem Beispiel war es so, wir hatten 1 Million Verluste im Monat durch die Fortführung des Geschäftsbetriebs und unsere 4 Automobilkunden, die 4 größten, die haben wir davon überzeugt, dann diese 1 Million Euro aufzufangen. Also neben den reinen Kosten für die Bestellung noch 1 Million in die Insolvenzkasse zu legen, um die Aufrechterhaltung der Produktion sicherzustellen. Und Ähnliches könnte hier auch erfolgen, dass ein Insolvenzverwalter bei Lizenzberechtigten sagt, ich kann das Unternehmen nicht fortführen, aber wenn man bereit ist, noch einen Betrag XY einzubringen, dann kann das Ganze noch für eine Weile weitergehen. Was ja insbesondere hier für den Übergang dann wesentlich ist, ne? Dass man eben die Chance hat, sich mit einer anderen Software wieder zu etablieren.
Also heißt im wahrsten Sinne des Wortes kann man sich hier Zeit erkaufen.
Genau. Das wird für den einzelnen privaten User natürlich jetzt nicht die Rolle spielen, aber vielleicht für ein Unternehmen, das wesentlich dafür, das wesentlich darauf angewiesen ist, auf die Software.
Ja. Jetzt hattest du ja beschrieben, ein Ausweg ist der Kauf des insolventen Softwareherstellers durch einen Dritten, der das Ganze fortführt und der damit natürlich auch die Verträge übernimmt und auch die bestehenden Verträge fortführen muss. Gilt das denn auch, wenn der Käufer jetzt aus einem nicht-europäischen Ausland kommt? Weil es ist ja eher zu vermuten, dass so ein Käufer vermutlich aus den USA kommt oder vielleicht sogar auch aus China kommt, wo einfach auch hohe Liquidität bei den Herstellern da ist und die ja gerne auch andere Hersteller so einsammeln, um ihre Vormachtstellung vielleicht weiter zu sichern. Haben denn auch solche ausländischen Unternehmen die gleichen Pflichten wie jetzt ein deutsches Unternehmen, wenn die das jetzt übernehmen?
Prinzipiell schon, wenn sie am deutschen Markt tätig sind. Ja, aber ich sage prinzipiell, weil es ist ja immer eine Frage auch der Durchsetzbarkeit vom Rechten. Und wenn ich hier einen ausländischen Käufer habe, der es übernimmt, dem auch der deutsche Markt egal ist, beziehungsweise der hier keinen Geschäftsbetrieb mehr vorhält, dann ist das mitunter schwierig. Ja, da kann ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, auch wenn er gesetzlich daran gebunden wäre. Hier, wir haben zum Beispiel den Paragraphen 613a PGB, der sagt, wenn du ein Unternehmen übernimmst und die wesentlichen Betriebsteile übernimmst, musst du auch alle Arbeitnehmer übernehmen. Wenn er denn natürlich die Produktion ins Ausland verlagert, dann wird das Ganze schwierig. Ja, wenn, oder hier die Softwareherstellung im Ausland oder die Softwarefortführung im Ausland passiert. Das ist nicht rechtssicher abbildbar, denke ich.
Ja, im Zweifel werden die Assets rausgezogen und das Unternehmen bleibt dann in der Insolvenz drin und wird dann hops gehen gelassen. Ne?
Genau. Da bleibt dann nur noch der Rechtsträger, da bleibt dann vielleicht die Hülle noch über mit den Mitarbeitern, gibt es die Folgeinsolvenz, wie auch immer. Ja. Genau, das gilt es halt zu vermeiden. Dafür muss der Insolvenzverwalter halt auch ein Gespür haben und den richtigen Weg wählen. Das gelingt vielleicht nicht immer, aber man muss zumindest mal diesen Vorsatz haben, damit so umzugehen, weil schließlich sind auch die Arbeitnehmer sind Gläubiger im Verfahren. Ja, auch es geht auch um deren Interessen, wenn das auch nicht die vorrangigsten Interessen im Insolvenzverfahren sind. Dennoch spielt das natürlich eine Rolle.
Jetzt haben wir in der Lizenzlage ja immer den Fokus auf Unternehmen gerichtet. Jetzt ist natürlich jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, hat ein zweites Leben als Privatperson. Das heißt, das, was du beschrieben hast die ganze Zeit, gilt genauso auch für Privatpersonen? Oder gibt es Unterschiede zwischen nutzenden Unternehmen und nutzenden Privatpersonen?
Also insolvenzrechtlich kann ich da keinen Unterschied entdecken. Insolvenzrechtlich spielt das keine Rolle, ob das Abo von einer Privatperson oder von einem Unternehmen erworben wurde. Es ist immer ein bisschen die Frage, was liegt dem hier zugrunde? Bei einem Unternehmen könnte es ja durchaus auch sein, je nach Größenordnung, dass hier eine Lizenz erworben wird, beziehungsweise eine Lizenz direkt auf den Kunden zugeschnitten wird, direkt aufs Unternehmen zugeschnitten wird. Und wenn wir sowas haben, so eine ausschließliche Lizenz, die nur für einen Kunden gebaut wurde, na, dann haben wir sowieso ganz andere Rechte. Dann kann der Kunde diese Lizenz herausverlangen. Dann kann er auch den Quellcode herausverlangen. Wenn wir jetzt von Privatpersonen sprechen und im Prinzip gibt es da keinen Unterschied. Ja, Privatpersonen wie Unternehmen, die Abos erworben haben, die haben alle die gleichen Rechte. Da macht die Insolvenzordnung keinen Unterschied.
Ja, klar. Also bei Software, die nur für ein Unternehmen entwickelt wurde, da habe ich ja auch ganz andere Verträge. Das ist ja im Prinzip eine individuelle Entwicklung. Da ist ja in den Verträgen üblicherweise direkt verankert, dass die Ergebnisse dem Unternehmen oder dem Auftraggeber gehören. Das heißt, dem Unternehmen, welches die Software dann später nutzt, das ist schon was anderes, wie wenn ich eine Standardsoftware habe, wo ich ein Standardabonnement abschließe und nichts speziell für mich gemacht wurde.
Genau so ist es.
Wie können sich denn aus deiner Sicht Unternehmen ja ein Stück weit absichern? Wie können wir denn als Unternehmen Vorsorge treffen, damit wir nicht so hart getroffen werden, wenn ein Softwarehersteller Insolvenz anmeldet?
Da gibt es nicht die eine Lösung, die hier schon in Deutschland anerkannt ist. Es werden ganz viele Lösungen diskutiert. Das geht über Sicherungsabreden im Vertrag, dass man Fortführungsklauseln schon im Vertrag hat. Das geht über Anwartschaftsrechte bis hin zu Lizenzsicherungsmissbrauchrechte, die vereinbart werden können. Allerdings halte ich das alles für kritisch. Weil wir haben ja eins, wir haben die Diskussion über die Insolvenzfestigkeit von Lizenzen schon seit vielen Jahren. Ja, und 2012, da gab es mal eine Entwicklung, da sollte ein neuer Paragraph eingeführt werden, der 108a. Das ist bis heute nicht passiert. Und zwar, weil der Gesetzgeber klar gesagt hat, Wir wollen, dass der Insolvenzverwalter ein Wahlrecht hat nach 103 INSO. So, das ist erstmal der Grundsatz. Und wenn ich dann weiß, dass es einen weiteren Paragraphen gibt, das ist der 119, der sagt, diese Rechte des Insolvenzverwalters, die sollen nicht beschnitten werden. Naja, dann komme ich aber mit diesen besonderen Vertragsabreden genau dazu, dass diese Rechte beschnitten werden. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, wie die Bestand haben, wenn es tatsächlich mal zu einer Entscheidung vom BGH kommt, dahingehend. Also insofern, es gibt verschiedene Wege, die beschritten werden können. Rechtssicher ist davon aus meiner Sicht noch keiner.
Ja, und vermutlich braucht man schon auch als nutzendes Unternehmen eine gewisse Marktmacht, um solche Zusatzabreden in Standardverträge reinzubekommen. Das ist dann in mittelständischem Unternehmen deutlich schwieriger, wie wenn jetzt ein Großkunde, ein Konzernkunde sagt, hier, ich will deine Software nutzen, aber dafür will ich aber die und die Nebenabrede haben.
Ja, durchaus, genau. Ja, das mittelständische Unternehmen und auch die Privatpersonen, die werden da sicherlich keine Möglichkeit haben.
Ja. Welche Lehren lassen sich denn aus vergangenen Insolvenzen von Softwareherstellern ziehen?
Was meinst du konkret? Was der Kunde machen kann? Oder?
Ja, so gibt es denn Fälle, nennenswerte Fälle, die jetzt schon durchgelaufen sind in Deutschland, wo man daraus lernen kann, was das für Folgen hat, wie Unternehmen dann auch gut mit diesen Folgen umgegangen sind? Oder ist das, weil es ja noch eine vergleichsweise junge Branche ist, die ja auch gar nicht so wirtschaftlich betroffen ist im Moment, dass du sagst, es gibt eigentlich so richtig krasse Fälle in Deutschland noch gar nicht?
Die richtig krassen Fälle in Deutschland sind mir nicht bekannt. Ich hatte auch den ein oder anderen Softwarehersteller auch, aber es waren dann eher kleinere Sachen, wo wir dann mit einer übertragenen Sanierung gearbeitet haben. Also ich glaube, die wichtigste Lehre, die man ziehen kann, ist, dass man nicht nur auf sich auf eine Software verlässt, sondern möglichst variabel sein kann. Ja, wenn ich jetzt an Unternehmen denke mit ERP-Softwaren oder solchen Dingen, dass man dann sagt, ich bin auch in der Lage, meine Daten daraus zu ziehen und die auch mit einer anderen Software zu bearbeiten. Vielleicht nicht so schön, ich habe mich ja nicht umsonst für die eine entschieden, aber dass ich möglichst flexibel bin und mit meinen Daten auch weiterziehen kann. Das ist, glaube ich, den wichtigsten Ratschlag, den man da mitnehmen kann.
Ja, die Frage ist, wie realistisch das ist. Also wir auch bei CCP stellen gerade unser ERP-System um und das ist wirklich ein sehr großes Projekt. Und ich habe schon von einigen Leuten gehört, die das früher schon mal mitgemacht hatten. Sie hoffen, dass sie in ihrem Berufsleben das nicht nochmal mitmachen müssen. Das heißt, gerade im ERP- oder Warenwirtschaftsbereich ist das ja eine sehr, sehr langfristige Entscheidung, die man dort trifft. Und ich glaube, im Moment fehlen da auch die Ansätze, sowas flexibel aufsetzen zu können. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich, wenn man dann auf große SAP-Umgebungen mal denkt. Also für mich im Moment unvorstellbar, wie das funktionieren soll.
Ja, durchaus. Dafür bin ich auch zu wenig Experte. Da denkt der Jurist vielleicht ein bisschen zu einfach und der denkt sich, das lässt sich doch alles mit gewisser Manpower dann auch erledigen. Aber klar, das mag komplizierter sein, als einem lieb ist. Aber das ist tatsächlich, sehe ich persönlich keine anderen großartigen Möglichkeiten außer Marktbeobachtung sich möglichst breit aufstellen. Und sich möglichst unabhängig oder wenig abhängig von einem Anbieter zu machen.
Ja, wir haben das seit vielen Jahren, machen wir das schon vor allem für unsere Kunden aus dem Finanzbereich, dass wir einmal pro Jahr eine Risikobewertung der Softwarehersteller machen, die zumindest businesskritischen Bereich besetzen dort, um dort eine Einschätzung zu geben, wie wahrscheinlich oder was gab es denn an Änderungen? Gab es da vielleicht eine wirtschaftliche Veränderung? Gab es eine Veränderung im Firmensitz, dass man auf einmal eine andere Rechtsform als Basis hat und so weiter? Vielleicht wäre das so ein Ansatz auch für Unternehmen außerhalb der Finanzbranche, sowas doch regelmäßig zu tun, um ein Gespür dafür zu bekommen, wo kommt vielleicht ein Risiko auf mich zu.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Und das ist, verschafft einem vielleicht auch die Zeit, die man dann nicht mehr hat, wenn der Insolvenzverwalter erstmal an Bord ist und nicht anders entscheiden kann, als die Insolvenzordnung ihm vorgibt.
Ja, wir haben diese Diskussion im Moment auch an anderer Stelle, wo quasi Monopolisten im Softwarebereich auf einmal sehr, sehr stark an der Preisschraube drehen. Die Verträge werden zum Teil unangenehmer für Kunden. Das heißt, so das Thema Alternative, auch ein Stück weit Exit-Strategie, rückt ja immer mehr in den Fokus. Da ist jetzt vielleicht diese Anlassinsolvenz eines Softwareherstellers noch ein weiterer Anstoß, sich etwas intensiver um dieses Thema intern zu kümmern.
Mhm. Okay.
Michael, mir als, ja, als Unternehmer ist jetzt ein bisschen mulmig, so oft das Wort Insolvenz gesagt und gehört zu haben. Dennoch zum Schluss jeder Folge frage ich meine Gäste immer nach einem Tipp. So, was würdest du aus deiner Expertensicht unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern gerne mitgeben? Was ist wichtig?
Ja, wichtig erscheint mir, habe ich ja gerade schon gemeint, wichtig erscheint mir tatsächlich, sich möglichst breit aufzustellen, sich möglichst wenig angreifbar zu machen, wenn es zu dem Fall kommt, dass diese Software vom Markt genommen wird. Weil dagegen lässt sich am Ende nicht viel unternehmen. Sich möglichst breit zu informieren, so wie du es gerade dargestellt hast, wie ihr das anbietet, sich möglichst darüber zu informieren, je nach Abhängigkeit von der Software, wie sich der Hersteller entwickelt, wie das Geschäft da weitergeht. Ansonsten muss man sich, wenn das so enorme Bedeutung hat, sich vielleicht auch mal mit einem Kollegen von mir zusammensetzen und an den jeweiligen Insolvenzverwalter rantreten und schauen, ob es da Möglichkeiten zu Verhandlungen gibt, um da eine Fortsetzung eines Abos oder eines Nutzungsvertrags, in welcher Art auch immer, hier sicherzustellen.
Michael, vielen Dank für die spannende Einblicke in ein eher unangenehmes Thema, aber auch um sowas müssen wir uns kümmern. Also herzlichen Dank dafür. Ich glaube, da waren ganz viele wertvolle Informationen für die Hörerinnen und Hörer der Lizenzlage dabei.
Das würde mich sehr freuen, wenn das so wäre. Herzlichen Dank, Holger. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und mir bleibt wie immer, mich nur noch von euch zu verabschieden. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn die nächste Folge der Lizenzlage erscheint. Herzliche Grüße aus Marburg und tschüss an dich, Michael, und tschüss an alle.
Und zum Schluss noch das Wichtigste aus dieser Folge. Die Insolvenz eines Softwareherstellers bedeutet nicht automatisch das sofortige Ende der Nutzung, aber sie schafft Unsicherheit. In Deutschland sind Softwarelizenzen nicht besonders geschützt und der Insolvenzverwalter entscheidet, ob Verträge fortgeführt werden. Arbeitsergebnisse bleiben zwar erhalten, aber der Zugriff auf Software und Support kann enden. Eine wichtige Rolle spielt, ob ein Käufer gefunden wird oder der Betrieb eingestellt wird. Unternehmen können sich nur begrenzt rechtlich absichern. Deshalb ist es entscheidend, Abhängigkeiten zu reduzieren, die eigene Situation zu beobachten und sicherzustellen, dass Daten auch unabhängig von einem Anbieter weiter genutzt werden können. Vorbereitung ist der wichtigste Schutz.
Lizenzlage. Der Podcast rund um die Themen Lizenzen verstehen, beschaffen und managen. Weil auch Softwarelizenzen ihre Bühne brauchen.